Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash-TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die ersten 4 Folgen von The 50. Unter anderem sprechen wir über Selbstabwertungen, Gruppenbildung und ob man ihn ändern kann.
Okay, let's go!
Franzi.
Dina.
Wie geht's dir?
Oh, ganz gut. Bisschen im Stress, aber das bin ich meistens.
Franzi, bevor wir in die Folge starten, habe ich noch was. Und zwar haben wir ja letzte Woche total die Forschung gebasht, ne? Und ich habe Angst, dass wir jetzt vor allem junge Frauen total abgeschreckt haben, weil wir gesagt haben, dass die Leute auf den Konferenzen weinen.
Das habe ich nämlich auch gehört und dachte so, nein, das möchte ich doch überhaupt nicht. Leute, Forschung ist trotzdem das Geilste und wir sind dran, das System zu ändern. Und das können wir nur, wenn ihr Teil der Forschung werdet.
Ganz genau. Und ich wollte dazu auch nochmal sagen, dass das tatsächlich passiert, dass Leute auf Konferenzen weinen. Und es weinen Leute auch in den Büros. Und ich habe auch schon in meinem Büro geweint. Und das lag tatsächlich gar nicht an den Daten oder an den Studentinnen. Das sind ja die Sachen, die ich davor immer gedacht habe, warum die Leute weinen. Das lag nämlich daran, dass in der Forschung einfach wirklich viele verrückte Menschen sich rumtreiben, ne? Und ich finde, dass das ist halt was man vorher wissen sollte, dass da viele unangenehme Menschen unterwegs sind, von denen man weiß, dass die in der echten Welt draußen wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren würde. Aber dieses Unisystem ist für die perfekt, können die sich perfekt austoben. Aber was man auch sagen muss, es gibt mindestens genauso viele tolle Menschen. Wir haben uns ja auch zum Beispiel da kennengelernt. Und Franzi, du warst für mich ein Highlight von meiner akademischen Karriere. Und es gibt halt auch voll viele tolle Konferenzen, ne? Vor allem die kleinen, wie die, wo wir uns kennengelernt haben. Das war ja einfach total schön. Das war ja auch total magisch. Ne? Das waren magische 3 Tage. Kann ich mich noch daran erinnern, als ob das gestern gewesen wäre. Und es war tatsächlich auch sogar die erste Konferenz, auf der ich jemals was präsentiert habe. Und ich war so aufgeregt. Aber es waren alle so nett, es waren alle total unterstützend und haben so viele konstruktive und hilfreiche Kritik gegeben und so viele tolle Anmerkungen und so. Und ja, ich weiß auch noch, als du in San Diego warst, war ich so neidisch, weil ich wäre auch so gerne bei dieser Konferenz dabei gewesen. Also, um nochmal zusammenzufassen, wir wollten euch nicht abschrecken, vor allem die Frauen von der Forschung. Denn Forschung, das ist schon ziemlich geil. Aber wenn ihr in die Forschung geht, ich würde halt sagen, dass das Hauptding ist, sich gut anzusehen, mit wem ihr zusammenarbeitet, vor allem halt vorher. Ich würde vor allem dann noch fragen, ob die Leute halt auch Hobbys außerhalb ihrer Arbeit haben. Ich würde tatsächlich fragen, ob man mit vorherigen Doktorandinnen oder Studentinnen sprechen kann von der Person. Das wären auf jeden Fall so Hauptdinge. Ich habe mir auch gedacht, wir müssten eigentlich mal so eine Special-Folge dazu machen, was wir so gelernt haben, wie man so am besten in die Wissenschaft navigiert oder was so unsere Erfahrungen sind, ne? Mhm. Können wir auf die lange Liste der Special-Folgen schreiben?
Die wächst. Jetzt kommt noch meine Special-Folge zu Sissy.
Okay. Die hat auf jeden Fall Priorität. Wir haben ja auch mal bei Instagram gefragt, ob die Leute interessiert daran sind, wenn wir von der Uni und von so einem Doktorandinnenprozess erzählen, waren nicht so viele und die ja gesagt haben. Also vielleicht juckt das auch niemanden.
Ich glaube wirklich, Sissy ist da der härtere Burner.
Okay, also wir schreiben es auf die Liste für potenzielle Special-Folgen, aber ganz nach unten. Und Franzi, aber jetzt noch mal was noch Spannenderes, und zwar, was ich mir nämlich auch noch gedacht habe bei der letzten Folge. Du hast uns ja nämlich bei Make Love, Fake Love, als wir darüber gesprochen haben letzte Woche, hast du uns ja gesagt, dass es diese Basisemotionen im Gesicht gibt, ne, von Menschen. Und ja. Hast uns auch so ein bisschen erklärt, wie die aussehen. Und eins davon war, dass du uns auch erklärt hast, wie Freude aussieht. Und da hast du gesagt, dass da zwei Sachen sind, die wichtig sind, wie man Freude im Gesicht von jemandem erkennen kann, ist einmal, dass man halt lacht, ne, dass die Mundwinkel nach oben gehen und die Augen kleiner werden. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, meinst du, das ist vielleicht der Grund, warum mein Lachen auf Bildern oft so fake aussieht? Denn ich glaube nämlich ja, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, denn ich versuche nämlich immer, wenn ein Bild gemacht wird, so ganz fanatisch die Augen aufzureißen, weil ich immer denke, dass das besser aussieht, ne? Weil sonst habe ich immer so ganz kleine Augen und kneife die so zusammen, wenn ich lache. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal gedacht, nee, die Augen muss man aufreißen. Und sobald ich mal mit einer Kamera komme, dann reiße ich immer wie verrückt die Augen auf. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht ist das nämlich genau der Fehler, dass das dann einfach unecht aussieht, weil mein Mund und meine Augen dann gar nicht zusammenpassen.
Dina, das kann schon sein, aber das ist halt auch schwer mit den Schönheitsidealen heute, ne? Ich glaube, das macht generell diese ganzen Gesichtsausdrücke ein bisschen schwieriger zu lesen. Also auch so, wenn man halt Botox in der Stirn hat und alles, ne? Mhm. Dann geht ja zum Beispiel Ärger, da runzelt man die Stirn auch einfach nicht so gut. Ja, ich glaube, das war sogar auch kurz dann mal Thema in dieser Lie to Me-Serie, dass da dann eine war, wo der die Mikroexpression eben nicht ablesen konnte, weil die halt gebotoxt war.
Ah. Ich frage mich, meinst du, es ist eine patriarchale Verschwörung mit dem Botox? Weil wenn Frauen halt alle keinen Ärger mehr haben, ne, und sich nicht mehr auflehnen, ist ja natürlich gar nicht so verkehrt.
Ich finde das höchstwahrscheinlich.
Ne? Kann ich mir auch vorstellen. Schönheitsoperationen ist natürlich auch ein Thema. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen im Podcast. Ne? Das ist ganz oben auf meiner Liste. Ich finde das ja auch ein kritisches Ding.
Ja, wir müssen da unbedingt drüber sprechen, weil ich finde, da kann man ganz verschiedene Positionen vertreten und ich weiß auch selber gar nicht so ganz genau, wo ich da stehe. Und ich will da so oder so mit dir drüber diskutieren.
Ich habe genau das Gleiche. Ich weiß auch nicht genau, wo ich da stehe.
Krass.
Ja. Wo ich stehe, weiß ich ganz genau, aber beim Thema, ob man dafür Werbung machen sollte auf Instagram, das habe ich diese Woche gesehen. Weil tatsächlich einer der Kandidatinnen, über die wir jetzt heute sprechen, und das finde ich schon wild.
Nee, das finde ich auch nicht.
Das finde ich wirklich wild. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich mir auch gedacht habe, vielleicht haben wir Juristinnen hier unter den Hörerinnen. Ist das nicht verboten? Ich wusste gar nicht, dass man Werbung machen kann für Schönheitsoperationen.
Aber ich finde, das sagt auch schon wieder alles über unsere Gesellschaft aus, dass du keine Werbung über Schwangerschaftsabbrüche machen darfst, aber Werbung über Botox. Geil.
Es war nicht
die Frauen, die wir wollen.
Es war kein Botox, es war so eine ernsthafte Sache mit Narkose.
Ja, das ist ja noch krasser.
Das fand ich schon crazy, ja.
Also wirklich.
Aber Franzi, wir sind jetzt schon wieder vielleicht viel zu schnell, denn wir reden ja über The 50 und ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an.
Okay, let's go.
Franzi, wir reden ja über The 50. Für diejenigen, die das nicht kennen, die davon noch nie gehört haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die existieren, denn ich habe das Gefühl, das war das Thema so im Trash-TV-Universum in den letzten Monaten tatsächlich ja sogar schon. Aber wenn ihr es nicht kennt, es ist quasi ein großer Mix aus allem. Also es ist the Love Child, das Liebeskind, sagt man das so? Es ist das Liebeskind von Temptation Island, prominent getrennt, Love Island, Couple Challenge und Squid Game. Also es ist irgendwie alles zusammen in einem. Es gibt Paare, Ex-Paare, zukünftige Liebe, Freundinnen, Leute, die zerstritten sind, Leute, die mal was hatten, Leute, die gerne mal was miteinander hätten. Es gibt einfach alles. Also ein großer Mix von 50 Reality-Stars wird zusammengemischt in einem Haus in Frankreich und dann machen die zwischendurch so Challenges.
Es ist so crazy, Dina. Also ich bin ja ein Neuling im Trash-TV, das wissen wir. Und ich habe angefangen, das zu gucken und wollte dann zeitgleich Notizen machen. Wir machen das ja hier immer in so einem Drive. Und jedes dritte Wort war erstmal what the fuck. Weil ich einfach dachte, wo sind wir denn hier gelandet? Und ich habe das alles, ich bin da halt wirklich ein Neuling. Ich wusste nicht, dass es so sein kann. Und dann kennen die sich alle. Und nach 2 Minuten ist überall Streit gefühlt. Und irgendwie so alle sind so, weiß ich nicht, so aufgeregt auch. Also es war echt, ich fand's richtig krass, das zu sehen.
Dann sag uns doch mal, fass uns mal kurz zusammen. Was genau ist dein erster Eindruck mit einem Wort?
Wildnis.
Allerdings. Aber auf jeden Fall, das Konzept ist ja, 50 Leute, die kommen da zusammen, die spielen gegeneinander und am Ende kann eine Person gewinnen und die Person gewinnt dann 50.000 Euro und die 50.000 Euro werden dann unter den FollowerInnen verlost bei Instagram. wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, so habe ich es auch verstanden.
Was sagst du denn zu dem Konzept an sich, zu der Idee, zu der Umsetzung?
Ja, mein erster Gedanke war, dass ich es krass finde, dass das ein Anreiz ist für die, ne? Also ja, klar, das ist total wichtig als Influencer immer so auch seine Follower zu lieben und zu sagen, die sind mir total wichtig und ich mache alles für die. Aber dass es echt so ein Anreiz ist, der ausreicht, dass jemand anderes so viel Geld gewinnt, um sich in so ein Haus zu begeben, dem traue ich halt nicht so ganz. Und deswegen, dann habe ich aber gedacht, es geht ja auch immer darum, neue FollowerInnen zu bekommen und generell halt auch, dass der Fame so ein bisschen ansteigt. Und das passiert ja definitiv. Also ich habe dann auch viele bei Instagram mir angeguckt und die haben das dann auch schon stehen in ihrer Bio und so, folge mir, dann gewinnst du vielleicht 50.000 Euro. Und das ist natürlich eine Hammerstrategie, habe ich mir gedacht. So, das zieht ja, da kriegen ja richtig viele Follower von. Ich habe auch schon überlegt, denen zu folgen, damit ich Geld gewinne.
Ich habe das auch schon überlegt.
Ja, also die einzige, der ich schon folge, ist die Anna. Die kenne ich von Too Hot to Handle. Ja, die anderen kannte ich alle nicht.
Franzi, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht jemandem folgen will und dann das Geld gewinnen will. Wem würdest du denn folgen? Was glaubst du, wer hat die besten Chancen? Was würdest du spontan sagen?
Ich glaube die Paulina. Ich finde die sympathisch. Ich sehe da jetzt eine Frauenverbindung, da reden wir gleich noch drüber. Und ich glaube, die Paulina könnte es werden. Was glaubst du?
Ja, das war tatsächlich sogar ungelogen. Das war auch mein Gedanke. Ich muss dir sagen, die Paulina, für die habe ich echt einen Softspot.
Mhm, verstehe ich. Verstehe ich komplett. Mhm.
Ich habe schon lange für die einen Softspot.
Das verstehe ich. Die ist irgendwie cool.
Total, ne? Ja, die hat für mich total was. Und ich habe auch einfach, ich glaube, ich folge der ungefähr schon so seit 2 Jahren. Und da war die noch ein bisschen jünger. Und da dachte ich mir immer, wow, wenn man, da war die, glaube ich, 25, da habe ich mir gedacht, wenn man 25 ist, das ist eigentlich genau das Leben, was man haben sollte. Die hat große Gefühle gefühlt, es ging richtig viel ab. Sie hatte wilde Beziehungen mit Männern, wo viel abging. Es war wahrscheinlich nicht immer das schönste Erlebnis, aber es war auf jeden Fall was los. Sie hat wilde Reisen gemacht, war in wilden Formaten, hat sich gestritten, ist auf Partys gegangen. Also hat, zwischendurch war die auch mal Rapperin, also sie hat sich auf jeden Fall ausprobiert.
Geil, was hatten die so gerappt?
Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, die hat sich auf jeden Fall ausprobiert. Ich glaube, und da habe ich mir schon gedacht, ja, die macht es eigentlich genau richtig. Gleichzeitig, jetzt kommt hier ein kleiner Downer, war die tatsächlich die Person, von der ich diese Woche in den Instagram-Stories gesehen habe, dass die für Schönheitsoperationen wirbt. Und das hat mir dann nicht so gut gefallen.
Nee, das gefällt mir auch nicht.
Nee, vor allem waren es auch noch Schönheitsoperationen im Ausland. Und das halte ich einfach für eine schlechte Idee, ne? Ich halte das für eine schlechte Idee, das an so junge Zuschauerinnen oder Followerinnen auch so zu vermarkten. Denn, boah, ich glaube, eine Schönheits-OP im Ausland, es ist eine schlechte Idee. Nicht, weil ich sagen will, dass Ärzte im Ausland oder Ärztinnen schlecht sind. Auf gar keinen Fall. Können hervorragend sein. Aber schon alleine, es kann ja immer was schiefgehen, ne? Und wer schon mal einen Rechtsstreit in Deutschland geführt hat, weiß, das kann sich lange hinziehen, das ist ein Ding, man muss da ganz viel navigieren. Aber ein Rechtsstreit in einem anderen Land, das ist einfach kacke. Und im schlimmsten Fall braucht man ja einen Rechtsstreit. Es kann immer irgendwas schief gehen, es kann immer irgendwas sein, es kann alles daneben gehen. Und dann ja muss man dafür entschädigt werden, ja im besten Fall. Aber versuch das mal, wenn die Klinik in irgendeinem fremden Land ist, wo du die Sprache nicht kennst, wo du nicht weißt, wie man sich da einen Anwalt oder eine Anwältin organisiert. Ist halt einfach kacke. Weiß ja nicht mal, ob deine Rechtsschutzversicherung dann greift, wenn du eine hast.
Absolut. Boah, und was ich auch sagen muss, ich finde, bei The 50 sieht man halt generell, wie krass normalisiert Schönheitsoperationen auch so in dieser Branche sind, ne? Also da war, ist ja wirklich eigentlich jede zweite Person irgendwie operiert. Man sieht es ja. Und gleichzeitig werten die sich dafür ab, was ich dann nicht okay finde. Ich finde so, hä, ihr macht das doch alle, warum? Wertet ihr euch dann dafür ab? Also das finde ich schon richtig krass in der Branche. Und auch die Theresia mit ihren Beinverlängerungen, das, Dina, hat mich nachhaltig fertig gemacht. Ich musste direkt auf ihr Instagram und gucken, wie hat die das gemacht. Es hat mich richtig verstört. Die Vorstellung, sich selber die Beine brechen zu lassen für eine Verlängerung und das dann im Nachhinein auch noch zu bereuen und durch diesen ganzen schmerzhaften Prozess zu gehen, ich dachte wirklich, was ist in dieser Welt falsch? Und es hat mich traurig gemacht und es macht mich immer noch fertig.
Kann ich völlig verstehen. Franzi, wir sind jetzt schon mittendrin. Dabei waren wir eigentlich am Anfang. Wir wollten eigentlich auch die... Nee, alles gut. Das waren wichtige Sachen, die wir besprechen müssen. Aber eigentlich wollten wir ganz smooth, ganz leicht einsteigen, ne? Ich habe mich nämlich gefragt, Wen kennst du überhaupt? Kennst du da jemanden?
Ja. Also, wen ich kenne, ist auf jeden Fall die Anna, die kenne ich von Too Hot to Handle. Und das ist auch die einzige, der ich tatsächlich folge auf Instagram. Dann kenne ich den Paul vom Bachelor, die Paulina kannte ich, Cora Schumacher, Jenny Elvers und Giselle.
Ach, das sind doch schon einige.
Mehr als ich dachte.
Ne? Ich kannte 4 nicht.
Oh, und wen kanntest du nicht?
Den Türsteher, die Raffaella, Leon Content und Marius. Da merkt man wahrscheinlich, dass ich alt bin.
Ja, und dieser Leon Content, weißt du, wie erfolgreich der ist? Ich habe mir das angeguckt. Das ist ein krasser Influencer.
Ich habe mir das auch angeguckt in unserer wundervollen Statistik auf Instagram.
Daher habe ich das auch gehabt und dann habe ich mir halt sein Profil angeguckt und dachte, wow, der ist sowas von berühmt, warum kennen wir den nicht?
Ich glaube, wir sind alt. Ich glaube, das ist diese neue TikTok-Generation, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was für eine Art von Content der macht, auf Anhieb. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich heute so. Dann ist man so, steht man für vieles, ne?
Das ist ja auch schön, ne?
Ist mal eine Personality.
Aber Franzi, wir haben wirklich viel vor uns, ne? Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in dieser einen Podcast-Folge die ersten 4 Folgen besprechen.
Das ist krass.
Das ist krass. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu ambitioniert. Ich hoffe, das wird hier nicht so ein 2-Stunden-Gerät. Aber deswegen müssen wir es ein bisschen durchziehen. Wir müssen aufs Gaspedal drücken. Und wir können leider auch nicht, ich habe aus meinen Notizen, ich hatte ja noch so viel mehr, was ich rausgestrichen habe. Wir können jetzt wirklich nur über die Highlights sprechen. Aber ich würde sagen, wir drücken aufs Gaspedal und gehen jetzt mal direkt in die Folge 1. Erzähl mir, was ist dir aufgefallen? Was waren deine Highlights?
Ab geht die Post, Folge 1. Also als erstes ist mir aufgefallen, dass die Julia direkt in Tränen ausbricht, sobald die diese Villa betritt. Und das fand ich erstmal krass, weil die hat ja noch gar nichts da erlebt, aber die ist trotzdem direkt super emotional. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht einfach so eine Art Körpererinnerung irgendwie an die letzten Formate und an die Intensität, die so Trash-TV generell für sie hat? Ich glaube schon.
Franzi, wir haben ja in den letzten Wochen tatsächlich ein paar Anfragen gekriegt, wo Leute gerne mit uns über Trash-TV sprechen wollten. Das war ja auch sehr spannend. Werden wir in den nächsten Wochen auch mit euch teilen, sobald man das sehen kann. Aber was auch ja ganz spannend war, ist, dass die auch immer wieder gefragt haben, was ist Trash-TV, was ist so ein Format wahrscheinlich für so eine Situation? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, und was macht das mit den Menschen? Und da haben wir immer wieder eigentlich die Antwort gegeben, dass alleine durch dieses Mitmachen in so einem Setting alles als irgendwie intensiver wahrgenommen wird und die Menschen dadurch schon per se etwas emotionaler sind, weil das alles auch so ein bisschen eine Stresssituation ist. Und ich finde, das sieht man doch hier direkt total an der Julia, die einfach nur, weil sie im Haus ist, total in Tränen ausbricht. Krass, oder?
Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall ein perfektes Beispiel dafür, dass man von außen wahrscheinlich sich fragt, was ist los mit denjenigen? Wieso brechen sie in Tränen aus? Aber wahrscheinlich, wenn man in so einer Situation ist, ist es wahrscheinlich alles 100-mal intensiver, ne?
Und ich glaube, das ist sowas, was einfach ganz generell im Reality-TV passiert. Dina, was mir dann noch aufgefallen ist, ist die Rafa. Die sagt, ihr könnt mich Königin, Kaiserin oder Mutter nennen. Was natürlich erstmal super witzig ist. Aber ich habe jetzt tatsächlich die Folgen mit meiner Therapeutin-Freundin geschaut. Und die hat dann direkt so rausgehauen, so, oh mein Gott, haben die alle einen schlechten Selbstwert? Was natürlich erstmal eine steile These ist. Aber ich habe sie dann gefragt, warum sie das denkt. Und sie hat gesagt, sie denkt das, weil die sich so total viel selbst auf- und abwerten. Ne? Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall überdurchschnittlich viele Menschen, die sagen, ich bin hier die Krasseste und ich bin die Königin. Mehr als ich jetzt so in meinem durchschnittlichen alltäglichen Leben treffen würde.
Ja, und so über Selbstaufwertung haben wir ja schon auch gesprochen, generell bei Are You The One, als wir zum Beispiel über den Martin und so gesprochen haben. Aber über Selbstabwertung haben wir noch nicht so viel gesprochen. Und ich dachte, vielleicht nehmen wir das jetzt mal zum Anlass und reden darüber. Weil was ich ziemlich krass fand, generell in allen 4 Folgen, das war tatsächlich der Marius. Der hat ja seine ganze Social-Media-Personality eigentlich auf dem Konzept aufgebaut, sich selber zu fettschämen und alles Böse, was andere über ihn sagen können, so witzig vorwegzunehmen, oder?
Mhm.
Ich finde das ziemlich krass. Kanntest du den?
Nee, den kannte ich nicht.
Nee, ich nämlich auch nicht. Und ich war ein bisschen schockiert darüber, wie der so mit sich selber umgeht, muss ich sagen. Und dann habe ich nochmal, also ich habe mich einfach gefragt, wieso macht der das? Ich meine, vielleicht auch einfach, weil es Klicks bringt, so. Aber ich habe dann ein bisschen bin ich in den Recherchemodus gegangen, warum Menschen sich selber so abwerten. Und da habe ich verschiedene Funktionen von Selbstabwertung gefunden und die passen eigentlich ganz gut auf den. Also das erste ist, dass man Selbstabwertung macht als Abwehrmechanismus, also um potenzielle Kritik und Ablehnung von anderen vorwegzunehmen. Also man sagt zum Beispiel, ich bin in dem und dem so scheiße und dann können die das ja nicht mehr sagen. Das ergibt Sinn, oder?
Mhm.
Ja, und ich würde sagen, der Marius macht das auf jeden Fall. Dann hat Selbstabwertung aber auch eine soziale Funktion. Das wäre, um soziale Bindungen zu fördern. Also man macht das, damit man einfach mehr gemocht wird von anderen. Weiß ich jetzt nicht, ob der Marius das deshalb macht, aber kann ich mir schon vorstellen. Weil man wird ja dann auch als weniger bedrohlich wahrgenommen. Eine andere Funktion, die ich davon gefunden habe, war, dass man das macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man hebt so seine Fehler hervor, damit man danach dann eben Bestätigung und Komplimente von außen bekommt. Und ich finde, das ist ja auch so das, was man auch vielleicht küchenpsychologisch so direkt annehmen würde, ne? Jemand sagt so, boah, ich bin so scheiße und sowas, einfach nur um zu hören, nee, bist du gar nicht, du bist voll cool, ne? Und ich würde sagen, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass der das deshalb so ein bisschen macht. Und die letzte Funktion, die fand ich auch sehr spannend, das ist, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Weil in dem Moment, wo man sich selbst so aufwertet und sowas sagt wie, ich kann das halt eh nicht, ich bin eh zu doof für alles, muss man ja dann nachher nicht mehr Verantwortung für das übernehmen, was man gemacht hat. Also sagen wir mal, man schreibt eine schlechte Klausur oder so und dann sagt man aber schon vorher, bevor man überhaupt das Ergebnis bekommt, ich kann ja eh nichts und ich bin eh zu doof für alles, da muss man nachher ja nicht mehr mit die Traurigkeit sozusagen fühlen, dass man es nicht geschafft hat, weil man das ja schon so vorweggenommen hat. Fand ich auch ziemlich krass. Und das sind jetzt so die psychologischen Funktionen davon. Und ich finde, dass das halt vor allen Dingen der Marius macht. Aber das ist halt keine gute Strategie, ne? So was ich gefunden habe, führt das langfristig halt trotzdem zu einem geringeren Selbstwert und kann auch zu psychologischen Problemen führen, wie so Angstzuständen und Depressionen. Und deswegen sollte man das auf gar keinen Fall machen. Oder es ist auf jeden Fall keine gute Strategie.
Weißt du, was ich da noch einwerfen muss?
Sag mal.
Ich glaube, der Marius ist aber auch nochmal ein Spezialfall, ne? Denn was wir bei dem ja nicht vergessen dürfen, ist, dass sein Körper entspricht ja nicht so dem gängigen Schönheitsideal, ne? Der wiegt ja auf jeden Fall mehr als so die Durchschnittsperson. Und ich glaube, was wir ja aus der Forschung auch ganz klar wissen, ne, ist ja, dass es ein ganz klares Stigma bei Mehrgewicht gibt, also bei Menschen, die mehr wiegen, dass es ein Grund ist, warum Leute auf der Straße angefeindet werden, diskriminiert werden in ihrem Sozialleben, in ihrer Arbeitswelt. Also wenn man sich anguckt, was für Vorurteile die Leute gegenüber Leuten haben, die mehr wiegen, das ist schon krass, ne? Und was ich auch sehr, sehr krass finde, ist, dass Leute, die mehrgewichtig ist, die herabzuwürdigen, ist ja eigentlich fast die einzige Form der Diskriminierung, die so gesellschaftlich anerkannt ist. Denn wenn man sich auch mal zum Beispiel so Anti-Mobbing-Sachen in Schulen anguckt, da gibt's ja oft so, dass irgendwas geschrieben steht, wir wollen das und das nicht, ne? Bei uns ist es wichtig und zu unseren Werten gehört, dass wir niemanden diskriminieren aufgrund seiner Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, ne? Da steht aber nirgendwo, dass wir das nicht machen aufgrund des Gewichts von einer Person. Und es gibt tatsächlich sogar auch Studien, die zeigen, Leute verdienen weniger, wenn die mehrgewichtig sind. Leute werden weniger eingestellt. Also es gibt da ein ganz krasses Stigma.
Ich finde es einen richtig wichtigen Punkt, den du da ansprichst, Dina. Es ist einfach nur so, er nimmt das ja halt so selber vorweg, ne? Diese Abwertung, ohne dass die anderen das zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Nee, und ich glaube einfach nicht, dass das gesund ist, weil er in dem Moment ja die gleichen Denkmuster aufnimmt, die ihm eigentlich abwerten. Und ich glaube, das kann eine Coping-Strategie sein, so nach dem Motto, ihr macht euch die ganze Zeit lustig eh über mich und jetzt mache ich das halt und nehme das vorweg. Aber ich glaube, dass es langfristig einfach nicht gut für ihn ist.
Ja, das kann natürlich sein und ich frage mich da gleichzeitig auch immer, was wäre aber denn seine andere Strategie, ne? Weil es gibt ja einfach so dieses ganz krasse Stigma in der Gesellschaft und wahrscheinlich auch Leute, die ihn so beleidigt und verletzt haben, die versucht haben, das gegen ihn zu verwenden. Und da frage ich mich, ob das dann nicht andererseits auch so ein Gefühl ist von, okay, ich erobere mir das jetzt zurück und damit gewinne ich so ein bisschen die Kontrolle wieder darüber zurück, ne?
Also ich glaube ganz eindeutig, dass er das deshalb macht.
Ja, kann ich schon auch verstehen.
Ich verstehe es mega.
Und mir tut es auch leid, ja, dass er das so machen muss, ne? Weil er ist ja total dazu gedrängt. Wenn wir uns angucken, wie wir so gesellschaftlich mit Leuten umgehen, deren Körper nicht der Norm entsprechen, das ist ja einfach ein richtig trauriges Thema. Aber ja, so Stigma und Diskriminierung aufgrund des Gewichts von einer Person ist ja ein Riesenthema. Denke ich auch nochmal eins, was zurückkommen wird in diesem Podcast öfter. Finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um darüber zu sprechen. Was wir uns für jetzt schon mal merken können, ist nicht in Ordnung. Wir haben alle internalisiert, dass nur dünn in Ordnung ist und dass nur dünne Körper schön und produktiv sind. Dass
Und gesund.
Sollen wir versuchen, uns abzugewöhnen? Aber Franzi, jetzt noch zu einem nächsten Thema, was auch nicht so angenehm ist. Und zwar, es macht ja auch wieder der Erik Sindermann mit. Und ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, ich kannte den nicht. Ich fand das aber krass. Der war ja direkt im Streit verwickelt, ne?
Was war denn so dein Eindruck von dem?
Ich kann's nicht einschätzen. Ich habe irgendwie einfach nichts mehr gecheckt. Ich sag's dir, wie es ist. Weil ich dann einfach nicht wusste, ist er jetzt der falscheste Mensch überhaupt und verkauft alles an die Presse oder nicht? Und ich glaube, das liegt daran, dass ich diese ganzen Vorbeziehungen halt noch nicht so kenne. Aber erzähl mir mal ein bisschen davon, Dina.
Ich muss da mal kurz ausholen. Denn weißt du, was ich da gedacht habe? Man hört ja so ganz oft, dass Leute sagen, dass im Reality-TV, dass da halt vieles nicht echt ist und auch vieles so total gescriptet. Und ich weiß nicht, wie das ist, aber ich habe beim Schauen halt schon oft das Gefühl, so bei generell bei TV-Formaten, dass da schon vieles echt ist. Und zumindest, dass da halt viele echte Gefühle im Spiel sind. Und vielleicht reagieren viele Leute manchmal extremer als so in ihrem, in Anführungszeichen, echten Leben. Aber die sind ja, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, in einer totalen Extremsituation. Und ich muss dir sagen, dass ich halt schon meistens so im Trash-TV das Gefühl habe, dass ich echte Sachen sehe und halt auch echte Menschen und echte Gefühle. Und selbst wenn das jetzt nicht so ist, denke ich mir, okay, solange ich mir einbilden kann, dass das echt ist, bin ich ja immer noch gut unterhalten. Aber es gibt halt echt für mich eine Ausnahme und das ist halt der Erik Sindermann. Und eigentlich möchte ich über den überhaupt nicht sprechen, denn ich habe bei dem das Gefühl, dass der so ein Schmierentheater einfach aufführt und ich fühle mich da total verarscht. Und mir kommt er einfach vor wie so ein schlechter Schauspieler. Und für mich fühlt sich das so an, als würde der mich für dumm verkaufen wollen. Und mir gefällt das überhaupt nicht. Und deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, ob wir den nicht einfach total ignorieren können. Denn ich finde, für mich macht er das kaputt. Und ich habe einfach überhaupt keine Lust, über den zu sprechen.
Wir können ihn gerne ignorieren.
Toll. Dann würde ich sagen, diese ganzen Sachen lassen wir aus. Mit seiner Rolex und ob er sich jetzt eine Rolex kaufen kann. Diese ganze dann die Büchner-Sache. Ich würde sagen,
auf den Geldanzug?
Möchtest du, hast du denn Bedürfnis, noch was zum Geldanzug zu sagen?
Nein, ich fand's einfach nur so witzig.
Franzi, es gibt so viele komische Geschichten über den, auch was er dauernd dann bei Instagram postet. Es gab neulich irgendwie, der macht ja auch noch so Mode und dann wurde er irgendwie angeblich bei seiner Modenshow mit irgendwelchen Torten beworfen vom Ex-Freund, seiner aktuellen Freundin und dann war da noch so eine wilde Tattoo-Geschichte. Also ich liebe ja sowas zu lesen, aber da bin ich einfach raus. Da fühle ich mich einfach für dumm verkauft. Da habe ich keine Lust zu.
Okay. Das ist mal ein Statement, Dina.
Super. Und mit dem Statement rutschen wir auch schon direkt in Folge Nummer 2.
Folge 2.
Franzi, es geht ja direkt schon in dieser Folge direkt damit los, dass Leute rausfliegen, ne?
Ich fand's krass, weil ich dachte, das bringt die doch in voll die schwierige Situation, also dieses ganze Setting, nochmal um die Leute abzuholen. Es ist so, die machen irgendeine Challenge und dann verlieren, ich glaube, jetzt beim ersten Mal, glaube ich, 10 Leute die Challenge. Danach haben die, die die Challenge nicht verloren haben, die Chance, Leute zu retten. Mhm. Ich glaube, die haben 5 Stimmen, wenn ich mich nicht irre. Das finde ich halt strategisch ja voll schwierig, weil alles in allem bringen denen ja Konflikte wahrscheinlich Sendezeit, ne? Mhm. Das ist ja was ja einfach gerne gesehen wird. Andererseits müssen die sich ja in der Show jetzt auch beliebt machen, damit die anderen Menschen für die voten und die nicht rausfliegen. Finde ich vom Format, da sorgen die nochmal für eine ganz spezielle Spannung irgendwie, oder?
Total. Ich liebe das auch immer, wenn die sich so gegenseitig rauswählen können, weil die ja dann so diesen Spagat machen müssen zwischen, ich muss mir Menschen suchen, die ich mag, aber ich muss natürlich auch was bieten hier. Ich muss auch ein bisschen Stress machen, um Sendezeit zu generieren. Ich finde das eine schöne Kombination. Es liegen da ja dann direkt schon total viel raus und bei manchen bin ich nicht traurig. Natürlich beim Erik zum Beispiel. Und bei anderen, da tat es mir richtig leid. Zum Beispiel bei der Giselle, das tut mir total leid. Die Patricia muss direkt gehen, Jasmin muss direkt gehen. Gloria, da habe ich mich...
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Da war ich auch traurig. Jetzt nicht, dass ich der größte Fan von der bin, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie vielleicht noch für ein bisschen Stress sorgen kann. Das hätte ich schon ganz gerne gesehen. Mhm. Und Candy Crush, die hat ja auch einen Podcast. Und ich kannte die davor nicht so richtig, aber ich hätte gerne was von der was gesehen. Deswegen war ich richtig traurig, dass die raus ist. Von der hat man eigentlich ja gar nichts gesehen. Cora Schumacher war ich auch total traurig. Dann Georgina Fleur rausgeflogen. Das fand ich auch also wirklich nicht schön. Und ja, mich hat das irgendwie verärgert, weil da waren schon einige Menschen jetzt dabei. Auf die habe ich mich echt gefreut und die mag ich auch. Und die sind jetzt direkt schon raus, direkt am Anfang. Und ich finde es auch irgendwie fies, ne? Die kommen da hin, die machen sich bestimmt ja totalen Aufwand, regeln alles. Die Georgina, die wohnt ja, glaube ich, eigentlich in Dubai. Also sie ist aus Dubai gekommen, hat dann auch noch eine Betreuung für ihr Kind organisiert für mehrere Wochen. Hat das alles geregelt und dann direkt, zack, ist die raus. Ich glaube, die war ja dann nicht mal eine Nacht da, ne? Das finde ich schon crazy.
Ich finde es schon crazy, aber andererseits finde ich es irgendwie auch auf so eine perverse Art, finde ich es geil, Lina.
Ja.
Dass das so richtig abgeht direkt und das direkt so rasiert wird.
Das ist natürlich auch eine Perspektive.
Ich glaube, das spricht nicht für mich, ne?
Doch, natürlich. Das spricht total für dich. Franzi, aber damit beginnt die Folge. Was aber in der Folge 2 auch noch für mich ein Highlight ist, ist nämlich diese sich anbahnende Liebessache zwischen Yasin und Jenny.
Das ist krass.
Und Franzi, du kennst den Yasin nicht, oder?
Ich kenne den Yasin nicht, aber ich weiß, dass du mir schon von dem Yasin erzählt hast.
Habe ich
nämlich
dir?
Nämlich hast du, als wir Are You The One geguckt haben, hast du gesagt, du glaubst, der Ryan möchte der zweite Yasin werden.
Ah.
Und das heißt, ich war nicht ganz neutral, als der da on screen war. Allerdings dachte ich erstmal, war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ach du Charmeur. Und ich muss sagen, ich habe ja auch so Anteile in mir, ne? Ich lass mich schon auch gerne blenden von so Charmeuren. Und das ist wirklich was, wo ich ganz doll immer an mir arbeiten muss. Und ich finde, der hat so ein süßes Lächeln und so. Und ja, hätte ich nicht gewusst, dass der auf alle so wirkt und das auch so total immer ausnutzt, was er die auch sagen, aber ich bin gespannt, was du gleich über den erzählst, was ich alles noch nicht weiß, dann wäre ich so gewesen, ach, ist das ein Süßer.
Und ich kann das total verstehen, was du sagst. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so wahrscheinlich ein Teil von seinem Erfolgsrezept, ne? Denn ich finde, der hat einfach schon echt schlimme Sachen abgezogen. Bei mir fällt es auch schwer, dem böse zu sein, weil der halt ja einfach so wirkt wie so ein charmanter, netter Typ, ne? Und
so ein Sonnenscheinchen.
Total, total. Und der ist ja auch einfach so eine richtige Partykanone, ne? Stell dir mal vor, du hast den auf deiner Feier, den will man auf seiner Feier haben, ne? auch wieder irgendwie so die Stimmung macht, die Leute zusammenbringt.
Aber weißt du, wo der direkt bei mir verloren hat? Das muss ich schon sagen. Als er gesagt hat, Yasin, du bist jetzt 32 Jahre alt geworden, dieses junge Frischfleisch, das ist jetzt nicht mehr so meins. Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Also ich finde, junge Frauen als Frischfleisch zu bezeichnen, einfach, das fühle ich nicht, das finde ich nicht okay. Das ist also einfach objektifizierend und sexistisch, wenn ich das mal so benennen darf. No.
Aber Franzi, wir haben ja schon uns gerade kurz gefragt, oder wir haben ja auch beide das Gefühl, dass wir den Yasin sehen und dann denken, ach, das ist ja aber irgendwie ein netter Typ und man kann ihm irgendwie nicht so böse sein. Und natürlich habe ich mich gefragt, woran liegt das? Was ist da los? Nicht nur mit uns, sondern auch mit Jenny Elvers und auch mit allen anderen Frauen. Woran liegt das? Ich habe keine definitive Antwort, aber ich habe drei Ideen und die werde ich dir jetzt alle drei erzählen. Also.
Ich brauche das für mein Leben, Dina.
Ich glaube, Frauen brauchen das für ihr Leben, ne? Hätte ich auch früher gebraucht. Aber jetzt kommt. Und zwar, Nummer eins. Ich glaube, der Yasin, es könnte sein, dass er so anziehend ist, weil der einem einfach ein gutes Gefühl gibt, ne? Und ich kann das verstehen, dass der einem ein gutes Gefühl gibt, weil der ist ja so verbindlich. Beziehungsweise der tut so, als wäre der so verbindlich, ne? Und man hört ja immer wieder von Frauen, dass die Männer treffen, die sich irgendwie nicht binden wollen, die sich alles offen halten, wo man halt nicht weiß, woran man ist, die sich halt nur so sporadisch melden, die nicht zurückschreiben, die so vage bleiben, ne? Und dann kommt der Yasin und der ist direkt so verbindlich. Er sagt, du bist die eine. Er macht direkt das, was man sich halt vielleicht von den ganzen anderen Männern davor wünscht. Nämlich maximale Bindung, maximal auf Angriff gehen, maximal sagen, okay, ich will dich und sonst niemanden anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt einfach direkt zieht. Vor allem bei Frauen, die vielleicht oft erlebt haben, dass Männer genau das Gegenteil machen. Und dass das dann auf den ersten Moment toll wirkt.
Bodina, gute Theorie, weil der ist nahbar, der wirkt emotional verfügbar und ich erinnere mich gerade dran, eine Freundin hat mir irgendwie diese Woche noch ein Instagram-Meme gezeigt, wo so ein Mann war mit einem T-Shirt, ich bin emotional verfügbar drauf und dann irgendwie so, ja, das brauchen wir alle und das ist ja eigentlich genau das, dass Männer oft emotional ja eher zu sind und genau, wie du sagst, man nicht so genau weiß, woran man ist und der Yasin, das ist ein anderer Vibe, der ist da. Der ist da, Dina.
Total. Das einzige Problem bei dem ist, genauso schnell wie er da ist, ist er halt auch wieder weg. Und das ist dann natürlich das Fiese, denn der ist ja nicht maximal verbindlich. Der tut nur so, als wäre er maximal verbindlich. Oder ich weiß nicht, ob man es Verbindlichkeit nennen kann, wenn man halt für ein paar Stunden oder für ein paar Tage da ist. Ich würde sagen, nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so diese, ich weiß nicht, ob ich es Masche nennen will. Ich weiß, guck mal, jetzt bin ich schon wieder so viel zu nett zu dem, weil ich dem nicht unterstellen will, dass er das wissentlich macht.
Aber natürlich merkt er das, das kann doch nicht sein.
Ja, ich denke auch, dass er es merkt. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Ding ist, was dem dabei hilft, warum irgendwie die ganzen Frauen den auch toll finden. Das wäre Nummer eins. Dann Nummer zwei, was ich mich gefragt habe, was vielleicht auch noch dem Yasin in die Karten spielt, ist, dass es ja dieses Bild gibt, ne, dass es nur so eine richtige Frau braucht, um so einen Mann zu ändern. Und wenn man sich halt so Disney-Filme anguckt oder so, auch diese Highschool-Filme, Rom-Coms, diese ganzen Sachen, ne, es gibt da meistens so einen Bad Boy, der sich halt so aufführt wie die offene Hose. Und dann kommen die Protagonistin und weil die so besonders, so toll, so liebevoll, so schön, so schlau ist, ne, so anders als die anderen Frauen, verändert er sich für sie. Und auf einmal verhält er sich halt nicht mehr wie die offene Hose. Und wir bombardieren ja halt schon kleine Mädchen damit. Und dann ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass so Frauen das Gefühl haben, dass ihr Wert daran gemessen wird, dass sie irgendeinen Typ halt so umkrempeln und verändern können. Und dass man halt dann danach strebt, auch dieser tolle Main-Character aus den ganzen Filmen zu sein, die man halt kennt und die ganze Zeit konsumiert hat.
Ich kann ihn ändern. Dina, das finde ich auch eine richtig krass gute Theorie. Ich sag's dir, wie es ist.
Danke dir. Und es geht sogar noch weiter. Denn ich glaube, das ist auch, wieso sich so viele Frauen halt erstens auf solche Männer einlassen, weil sie halt denken, die können den ändern und weil sie denken, sie müssen einen Mann ändern, um halt ihren Wert zu beweisen, ne? Und gleichzeitig lässt man dann sowas sich auch viel zu lange gefallen, weil wenn man dann so einen Mann datet und der ändert sich nicht, dann kann man den ja auch nicht einfach gehen lassen, weil man dann durch dieses ganze Brainwashing das nicht darauf schieben würde, dass das einfach ein Scheißtyp ist, sondern dass man halt denkt, das liegt daran, dass man selber nicht gut genug ist, weil wenn man gut genug wäre, dann würde man den ja auch ändern können. Und ich glaube, dass der Yasin das halt auch für sich nutzt. Bewusst oder unbewusst wissen wir jetzt nicht. Aber der befeuert das auf jeden Fall. Denn er sagt in Shows halt auch immer wieder, also jetzt nicht wortwörtlich, aber so sinnbildlich, du bist die eine, für die ich mich ändere. Und wenn das dann halt nicht klappt, dann sagt er nicht, dass es an ihm gelegen hat oder sagt so, boah, da habe ich mich wieder kacke verhalten. Nee, da sagt er solche Sachen so wie, ich habe halt noch nicht die eine gefunden. Und was halt auf den ersten Blick so voll charmant klingt, ist halt eigentlich, finde ich, eine total miese Masche, ne? Denn damit sagt er ja seiner Ex, der Grund, dass ich mich wie die offene Hose verhalten habe, war, dass du nicht gut genug warst. Und gleichzeitig stachelt er ja auch alle anderen Frauen an und sagt denen, du kannst der Main Character sein, du kannst mich ändern, beweise deinen Wert dadurch, dass du mich änderst. Und ich möchte allen Frauen da draußen sagen, der Yasin, der wird sich nur dann ändern, wenn der sich ändern will, nicht wenn er die richtige Frau findet. Und ich glaube, das ist halt einfach Zufall, welche Frau da gerade an seiner Seite ist, wenn der sich spontan überlegt, dass er bereit ist, sich zu binden, wenn das überhaupt passiert. Verschwendet da nicht eure Zeit mit dem. Und ich finde, wir dürfen schlechtes Verhalten von Männern nicht entschuldigen. Wir können uns alle mal fragen, wie oft haben wir schon gehört, dass eine Frau einen Mann betrügt und es dann damit entschuldigt wird, dass er nicht der Richtige war? Habe ich noch nie gehört. Wenn Frauen einen Mann betrügen, dann sind die für immer gottlose Schlampen. Und wenn Männer eine Frau betrügen, dann liegt das daran, dass die Frau nicht die Richtige war.
Voll der Doppelstandard. Und weißt du, was ich mich noch gefragt habe zum Yasin? Wie hätte man den denn jetzt früher auch enttarnen können? Und da habe ich gedacht, wir haben doch auch für ein paar Folgen darüber geredet, immer wenn etwas viel zu schnell geht, von 0 auf 100, weißt du noch, mit dem einen Typen auch, den du gedatet hast, dann ist es eigentlich eine Red Flag. Und genau das macht der Yasin ja. Der sagt ja dann immer direkt zu denen, du bist es jetzt. Du bist die, die mich vielleicht ändern kann. Und das ist natürlich was. Wir alle wollen das ganz gerne hören. Hört sich vielleicht erstmal irgendwie cute an, ist aber Bad News. Und das müssen wir in unsere Köpfe bekommen.
Franzi, da sagst du was. Absolut. Mhm.
Und dieses Verhalten ist nicht beschränkt auf Männer. Das machen Frauen auch im Dating. Aber Dina, was ist denn jetzt deine dritte Theorie?
Die kann man kurz zusammenfassen. Ich habe mich gefragt, vielleicht riecht er halt auch einfach total gut. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat er so einen Magic-Duft.
Ohne Scheiß. Und den rieche ich über den TV. Weil ich bin doch so sensibel auch auf Gerüche. Ohne Scheiß. Und ich kann mir das vorstellen, wenn ich mir den angucke, denke ich, der Yasin riecht gut.
Vielleicht ist er gar kein Toxic Boy. Vielleicht ist er gar nicht, dass er diese ganzen Maschen verwendet. Vielleicht riecht er auch einfach nur gut. Wir müssen mal jemanden fragen, der den mal gerochen hat. Das kann natürlich sein. Wir wissen es nicht, kann ne?
Wir wissen es nicht.
Und damit ziehen wir in Folge 3.
Folge 3.
Franzi, es ist ja so viel los, es passiert so viel. Es fliegen dann direkt schon wieder Leute raus. Und zwar nämlich Gary und Jasmin, Philipp, Chris ist leider weiter, Jill ist auch raus und von der haben wir auch noch gar nichts gesehen. Also das finde ich schade. Aber ja, sind schon wieder ganz viele Leute raus. Was auch noch in dieser Folge passiert, ist ja diese ganze Bromance-Sache und die maskulinen Männer, die sich ganz maskulin messen und Arm drücken und diese ganzen Sachen machen. Aber das passt eigentlich perfekt in das Hauptthema der nächsten Folge, nämlich diese Grüppchenbildung. Deswegen geht's jetzt rasend schnell schon in Folge 4. Und da sprechen wir über Gruppen. Und wir lieben ja Gruppen.
Gruppen sind das Beste, was die Sozialpsychologie erforschen kann.
Allerdings.
Aber es war ja auch klar, dass sich direkt so Gruppen bilden, ne? Das sagen wir ja immer, dass sobald viele Menschen aufeinandertreffen, bilden sich Gruppen.
Und du hast das neulich auch noch so schön zusammengefasst, ne? Denn was passiert, wenn man Leute auf einem engen Raum zusammenfährt? Es bilden sich Grüppchen.
So ist es.
Und woran liegt das? Da gibt's ja 1000 Gründe. Eigentlich ist das genau das Feld der Sozialpsychologie, ne? Wir gucken uns den ganzen Tag an, wieso bilden sich Gruppen? Wieso grenzen wir uns von anderen Leuten ab? Aber wenn wir das zusammenfassen können, kann man eigentlich sagen, so die Hauptgründe, würde ich sagen, warum sich so schnell Grüppchen bilden, ist einmal, Menschen wollen halt gerne dazugehören. Menschen sind soziale Tiere, wir brauchen andere Menschen, wir müssen irgendwo dazugehören. Und deswegen, sobald wir eine Gruppe sehen, wollen wir uns gerne anschließen. Wir wollen nicht alleine sein, denn alleine sein ist gefährlich für Menschen. Und wir ziehen ja auch einen Teil von unserer eigenen Identität aus unserer Gruppenzugehörigkeit. Diese Frage, wo gehöre ich dazu, wovon bin ich Teil, was macht mich aus, das gibt uns ja ganz viel Informationen darüber, wer wir eigentlich sind. Und Franzi, da habe ich mich gefragt, zu welcher Gruppe gehörst du eigentlich dazu?
Also ich gehöre auf jeden Fall zu so einer queeren, verrückten Gruppe hier in Köln. Das ist schön. Dann gehöre ich zu meiner Familie, zur Gruppe der DozentInnen an meiner Uni. Und Dina, zu welchen Gruppen gehörst du denn?
Also, das was auch spannend ist, ne, der Kontext, der ändert ja auch total, welche Gruppe so gerade in deinem Hauptfokus ist, ne, und was du als erstes sagst, zu welcher Gruppe du gehörst. Und weil wir hier ja jetzt gerade psychologisch sprechen, ist, wenn du mich fragst, zu welcher Gruppe gehöre ich, ist das Erste, woran ich denken würde, ich bin Psychologin. Zu der Gruppe fühle ich mich auf jeden Fall zugehörig. Dann würde ich auch noch sagen, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Feministin und ich bin auch Deutsche. Und das Letzte, ich finde, das klingt immer so weird, ne? Und ich hätte auch vor einigen Jahren nicht gedacht, dass das jemals irgendwie so ein Teil meiner tatsächlichen Identität ist. Aber ich wohne ja schon ganz lange in den Niederlanden, ne? Und was mir da immer wieder auffällt, dass tatsächlich Deutschsein schon so Teil von meiner Identität ist. Ne? Und mir fällt das immer wieder auf, wenn ich so andere Deutsche treffe, die auch in den Niederlanden wohnen, weil uns das ja schon so verbindet. Das ist direkt so eine Gruppenzusammenzugehörigkeit. Und das ist halt ja auch direkt so ein Gesprächsthema, worüber wir uns austauschen können. Und das verbindet ja auch, weil man halt so anders zusammen ist, ne? Weil wir halt dann immer mehrere Deutsche sind, die zusammen im Ausland wohnen. Und weil wir ja auch oft so gleiche Erfahrungen und gleiche Themen haben, wo man immer weiß, okay, darüber kann man sich immer austauschen. Zum Beispiel sowas wie die Direktheit der Niederländer. Und dann weiß man immer direkt, ah ja, okay, hier ist noch ein Deutscher oder eine Deutsche in den Niederlanden. Die Person kann wahrscheinlich auch nicht mit der Direktheit umgehen. Da ist vielleicht auch noch jemand, der es nicht so cool findet, morgens um 8 irgendwie auf hohen Schuhen durch den Regen irgendwie eine halbe Stunde zur Arbeit zu radeln. Da ist noch jemand, mit dem ich diese ganzen Sachen verbinde und der mich irgendwie direkt versteht. Also es ist halt direkt so meine Gruppe. Obwohl man eigentlich nur im selben Land geboren ist.
Krass, oder?
Total.
Und das, was du sagst mit, dass das dann irgendwie so präsenter wird, je nachdem, wo man ist, das auf jeden Fall so. Also wenn ich in der Schweiz bin, wird es zum Beispiel für mich total viel präsenter, dass ich Deutsche bin. Wenn ich in Deutschland bin, ist es viel relevanter für mich als in der Schweiz, dass ich Schweizerin bin. Ich habe ja beide Staatsangehörigkeiten. Und je nachdem, wo ich bin, es wird dies eine oder andere irgendwie stärker.
Ja, und in vielen Situationen brauchst du einfach gar nicht so viel, um sich irgendwie zu einer Gruppe dazugehörig zu fühlen oder um auch eine neue Gruppe zu bilden. Ne? Und da haben wir auch ja schon mal in der Folge von Are You The One drüber gesprochen. Könnt ihr mal nachhören. Ich wünsche, wir könnten jetzt genau sagen, welche Folge das war. Aber am besten, ihr hört einfach alle nochmal. Da haben wir nämlich auch schon ganz viel über Grüppchenbildung gesprochen. Das passiert einfach so rasend schnell. Und ich finde, genau das sehen wir ja jetzt auch nochmal hier wieder bei The 50, ne? Das sagen die ja auch direkt so ganz klar, dass sich Gruppen bilden. Und die haben ja sogar direkt sich so einen Namen überlegt, ne? Es gibt einmal die Jungs, es gibt die TikToker und dann gibt's die Gruppe um Julia.
Ich liebe es, dass die direkt so einen Namen hatten. Also ich fand es ziemlich cool auf jeden Fall, dass die Frauen auch anfangen, sich zu verbünden, nachdem die Männer das auch so offensichtlich tun, ne? Ich glaube, Serkan, Yasin und Tommy und Chris machen das. Und die machen das ja schon auch so mit einer Ideologie der Männlichkeit, ne? Wie du gesagt hast, Armdrücken, Bams, wir sind die Krassen. Die sagen auch so Sachen wie, das ist nicht Spielen, das ist Krieg. Was sie sagen ist, wir verstehen uns als echte Männer, wir sind unser Rücken, wir sind unser Team. Das sagt auf jeden Fall einer von denen.
Mhm.
Das finde ich auch krass, wie dieses Konstrukt vom Rücken auch, ne, im Rap. Aber ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass die Frauen dann auch anfangen, sich zu verbinden, weil bei dem Spiel braucht man das ja tatsächlich. Es kann, also sonst werfen die sich ja alle raus eigentlich auch, ne? Und die Männer wählen dann nur die Männer fürs Bleiben bei den Challenges. Deswegen, das ist ja total wichtig.
Da fällt mir auch nochmal immer wieder auf, ich habe das Gefühl, dass Männer sich viel schneller verbünden als Frauen, ne?
Gibt's ja auch diese Studien am Arbeitsplatz zu, ne? Dass Männer unter anderem auch besser aufsteigen, weil die sich besser vernetzen und dass vieles so auch an der Kultur von, wie funktioniert dieses Vernetzen liegt. Also, dass man halt dann nach der Arbeit noch ein Feierabendbier trinken geht, was viele Frauen nicht so mitmachen können, weil die häufig noch mehr unbezahlte Arbeit leisten zu Hause und deshalb einfach gar nicht die Möglichkeit haben, bei so einem Feierabendbier, wenn man dann, weiß ich nicht, am besten noch ein Fußballspiel guckt, eben noch mitzugehen.
Und ich habe das Gefühl, dass Frauen halt auch viel öfter so vermittelt wird, ihr steht in Konkurrenz zueinander und ihr steht in Konkurrenz für die Aufmerksamkeit von Männern.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Julia, die ist ja, dass die wahrscheinlich das schon ein bisschen durchschaut hat. Und ich finde es ganz toll, dass die auch den Frauen sagt, okay, wir müssen uns auch verbünden, weil sonst haben wir keine Chance, ne? Fand ich toll, dass sie das in die Hand genommen hat.
Und das ist generell was, Frauen verbündet euch, ey. Die machen das auch.
Sowieso. Ich finde, das ist das Wichtigste. Man sollte sich viel mehr mit anderen Frauen verbünden. Franzi, ich bin gespannt, dass wir in den nächsten Folgen auch noch zu dieser Grüppchenbildung sehen. Es waren ja jetzt schon 4 Folgen. Und ich habe mich gefragt, was ist so dein Fazit von diesen ersten 4 Folgen?
Mein Fazit ist erstmal krasses Format. Ich bin jetzt endlich im Reality-TV richtig angekommen. Ich kenne die 50 Burner der Branche. Geil. Dann aber auch, muss ich sagen, mit jeder Folge wurde es ein bisschen weniger krass. Also da muss ich sagen, habe ich ein bisschen mehr irgendwie erwartet und hoffe, dass irgendwie nochmal mehr passiert jetzt so die nächsten Folgen und dass es nicht immer so gleich bleibt. Ja, was ist dein Fazit?
Ich bin da irgendwie zwiegespalten, denn ich muss dir sagen, einerseits, ich war richtig hyped auf das Format und ich finde das auch toll, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber ich habe das schon direkt so sehr schnell an einem Abend durchgesuchtet, die 4 Folgen. Und viele Leute mögen ja gar keine Spielshows, ne? Aber ich liebe Spielshows. Ich finde das hervorragend. Ich liebe Spiele. Ich liebe auch im Sommerhaus immer die Spiele fast am meisten noch. Und eigentlich hat das Format ja alles, was ich liebe, ne? Das hat einen tollen Cast und es gibt Spiele. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, es ist für mich nicht das Trash Highlight des Jahres. Also nicht mal bis jetzt. Und es ist erst März. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt.
Erzähl mal, weil du warst ja auch ganz aufgeregt, dass das kommt. Ich weiß nur, dass du mir gesagt hast, Franzi, das wird unser Ding. Das ist das Highlight.
Ich glaube, es gibt so 2 Hauptpunkte, die mir irgendwie so missfallen, ne? Ich glaube, das erste ist, ich glaube, es sind zu viele Menschen.
Kann sein. Man wird nicht so warm mit denen, ne? Deswegen müssen die ja alle rasant erstmal raus. Finde ich geil.
Ich möchte Zeit mit den Leuten verbringen, ne? Ich möchte einen Plot, ich möchte eine Entwicklung, ich möchte sehen, dass ich vielleicht irgendwas aufbaut, ich möchte eine Beziehung aufbauen, ich möchte Informationen haben. Und ich finde, dass halt auch so viele spannende Sachen passieren, wenn man halt wenige Leute auf einem engen Raum sind. Aber hier in dieser Show, da kann man halt ja den Leuten, die man nicht mag, denen kann man halt einfach aus dem Weg gehen, ne? Weil es ist so groß, es ist so weitläufig. Man muss die Menschen, die man nicht mag, die muss man ja überhaupt nicht sehen. Und wenn man mit einer Person Streit hat, dann sind da noch so viele andere Menschen, auf die man sich konzentrieren kann, dass man mit dieser einen Person überhaupt nicht interagieren muss. Und zum Beispiel der Serkan und der Philipp, sagen die dir was?
Mhm.
Genau. Die beiden, die waren eigentlich Best Friends. Die haben auch voll viele Shows irgendwie zusammen gemacht. Und jetzt anscheinend nicht mehr, ne? Und den Philipp, den sieht man eigentlich ja kaum. Und der war halt aus dieser Bromance-Männer-Clique, war der auch total ausgeschlossen, ne? Und wir sehen ja gar nicht, wieso.
Das ist relevante Information.
Total. Und ich finde, es geht auch total unter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir halt nicht wissen, warum das so ist. Weil Philipp und Serkan, die mussten ja überhaupt nicht interagieren, ne? Die konnten einfach an unterschiedlichen Seiten der Villa sein. Und ich würde tatsächlich sagen, im echten Leben, ne, ist das natürlich keine schlechte Strategie. Wenn man sich nicht mehr gut versteht als Freunde, dann kann man sich einfach aus dem Weg gehen. Jeder lebt sein Leben irgendwie weiter. Aber in so einer Show, da will ich eigentlich wissen, was passiert ist. Dafür gucke ich das ja. Ich möchte wissen, warum die nicht mehr befreundet sind. Und ich finde, ein anderer Minuspunkt an zu vielen Menschen ist ja, ich mag irgendwie nicht, dass manche Leute, auf die ich mich gefreut habe, dass die halt einfach raus sind, so nach 45 Minuten und dass ich gar nichts von denen gesehen habe. Das gefällt mir nicht. Mir geht das irgendwie zu schnell. Es sind zu viele Menschen. Und der zweite Punkt, der mich irgendwie an dem Format stört, ist, dass ich bis jetzt die Spiele nicht so gut finde, ne? Denn die Spiele, das ist mir zu random, weil ich möchte eigentlich, dass man sich entweder halt sportlich oder geistig, dass man sich da so anstrengen muss. Ich möchte, dass der oder die Beste gewinnt. Und in diesen Spielen wirkt das halt viel zu sehr, als ob das irgendwie so eine Glückssache wäre, ne? Und ich möchte eigentlich, dass man sich so richtig durchkämpft und nicht so wie im Dschungel, weil das finde ich schon manchmal ein bisschen erniedrigend und das gefällt mir auch nicht, aber ich möchte halt vielleicht ein Hindernisparcours, so Wissensspiele, Rätsel, irgendwas, wo ich das Gefühl habe, okay, da kann man so richtig zeigen, was in einem steckt. Und das war da nicht. Ich fand, das waren irgendwie so ein bisschen so random Spiele, wo es nicht so richtig, wo es auch viel um Glück ging. Und das hat mir nicht gefallen.
Die Spiele sind viel zu random, da gehe ich mit.
Aber trotz diesen 2 Minuspunkten, ich freue mich natürlich auf nächsten Montag, ich freue mich, wie es weitergeht. Und ich habe mir natürlich auch nächsten Montagabend direkt geblockt, weil ich alle 4 Folgen am Stück gucken will. Also ich finde es schon schön, aber ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich weiß nicht, ob du Squid Game gesehen hast, aber da waren die ja alle in einem Schlafraum, ne? Ich glaube, das hätte was gebracht, aber so dieses ganze weitläufige Schloss innen und draußen kann man überall chillen, man hat seine eigene Gruppe, man kann sich von den anderen separieren. Ich finde, das tut dem Format nicht gut.
Wobei man sagen muss, das wird sich ja jetzt ändern, gerade wenn die so zufällig rausfliegen, ne? Dann werden sich die Gruppen ja auflösen müssen und vielleicht wird's dann extra spannend.
Da bin ich gespannt. Franzi, ich glaube, wir beenden das dann für heute.
Und dann bleibt spannend und wir sehen uns nächstes Mal.
Aber Franzi, bevor wir gehen, müssen wir natürlich noch sagen, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns überall abonniert. Wir haben ja neulich auch gelernt, dass man nicht nur folgen soll, sondern auch noch diese Glocke aktivieren soll. Fänden wir super, wenn ihr das macht. Gebt uns gerne überall 5 Sterne. Daumen nach oben, alles was geht, folgt uns überall. Wir sind jetzt auch bei TikTok. Wir haben seit heute 1000 FollowerInnen. Habe ich mich gefreut. Das war ja ganz schön schwierig, ne? TikTok habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie man da, wie es da richtig abgeht. Wir haben nämlich sehr viele Aufrufe, aber die Leute folgen uns irgendwie nicht.
Aber das wird sich jetzt ändern.
Das wird sich jetzt ändern. Folgt uns gerne bei TikTok. Und dann sprechen wir uns nächste Woche für die nächsten 4 Folgen.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.